hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, einer jungen Frau aus der Schweiz, Michelle Halbherr, die für ein Thema steht, das in unserer Gesellschaft vorhanden ist, aber auch aus welchen Gründen auch immer tabuisiert ist, wie es ist, als Kind groß zu werden, wenn die Eltern Junkies sind oder Alkoholiker. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Michelle Halbherr.
Vielen Dank, guten Morgen auch.
Bei Ihnen war es so, Sie sind groß geworden im Wesentlichen mit einer schwerst drogenabhängigen Mutter. Das ist jetzt viele Jahre her. Sie sind dann mit 13 Jahren in eine neue Familienkonstellation gekommen. Heute sind Sie Ende 20. Also zeitlicher Abstand ist da, auch ein innerer?
Ein innerer Abstand ist immer relativ. Es gibt Tage, da ist der Abstand ziemlich groß. Ich fühle mich ganz stark und denke, mir kann nichts was anhaben. Und es gibt Tage, da ist es schwieriger. Also das sind vielleicht Todestage von Freunden, die näher rücken, wo ich dann das Ganze wieder in Verbindung bringe mit den schweren Jahren. Das sind Momente, wo ich in mich gehe und vielleicht mir meine Mama wünsche, wie jeder normale Mensch auch, der gerne mal das Telefon nehmen würde und kurz anrufen. Und
diese Mama, diese Mutter gibt es nach wie vor, aber es gibt sie auch wieder nicht, weil es gibt keinen Kontakt mehr. Warum nicht?
Einerseits gibt es keinen Kontakt mehr, das ist so, weil sie nach dem Erscheinen des Buches einen falschen Medienbericht gesehen hat und geglaubt hat, ich hätte erzählt, ich wäre auf dem Platzspitz aufgewachsen. Das ist natürlich nicht so.
Andererseits, diese üble Drogenszene im Zürich der 80er und 90er Jahre.
Das war genau diese offene Drogenszene und das habe ich logisch so nicht gesagt. Jetzt aber auch abgesehen von diesem Medienbericht, es gibt sie nicht mehr. Der Mensch an sich, wie ich sie kenne als 4-5-Jährige, der ist leider nicht mehr da.
Ihre Mutter ist Anfang 50, Ihre Mutter ist seit vielen, vielen Jahren HIV-positiv, hat vermutlich auch noch bedingt durch diese jahrzehntelange Sucht auch noch ganz andere Krankheiten?
Leider, ja. Also sie leidet an verschiedensten Krankheiten. Das ist von Hepatitis über verschiedene andere Krankheiten, psychisch, körperlich. AIDS ist halt das, was das Ganze umschreibt, weil der Körper halt zu schwach ist und alles, kleinste Erkältung, alles, was irgendwie mit ihr in Berührung kommt, das kriegt sie dann auch.
Auch wenn Sie keinen Kontakt mehr zu Ihrer Mutter haben, wissen Sie, wie deren Lebensalltag aussieht? Was macht die den ganzen Tag?
Also ich hatte natürlich bis vor kurzem, immer bis vor einem halben Jahr hatte ich Kontakt mit ihr und der normale Tagesablauf war halt leider morgens aufstehen zur Drogenabgabe. Dort hat man ein kleines psychologisches Gespräch, kriegt die Droge, wenn es gut war, und kann sie sich selbst spritzen. Sonst wird sie angespritzt, da geht sie nachher nach Hause, ist müde logischerweise, legt sich hin, steht wieder auf, holt sich das zweite Gespräch, zweite Dosis Heroin und dann das Methadon für den Abend, damit sie dann zu Hause fürs Schlafen was hat. Und das ist eigentlich so der Tagesablauf. Also sie lebt für die Droge.
Wie lange wird Ihre Mutter noch leben? Was denken Sie?
Das kann keiner sagen. Also sie hat, als ich 4-5 Jahre alt war, als die HIV-Diagnose kam, schon gesagt, ich hoffe, ich erlebe deinen ersten Schultag und ich hoffe, ich erlebe deinen zweiten Geburtstag, deinen 10. Geburtstag. Aber all das hat sich nie bewahrheitet. Also sie lebt heute noch. Ja. Vielleicht wird sie 100, vielleicht wird sie der älteste, bös gesagt, Junkie der Welt. Man weiß es nicht.
Das lebende Beispiel ihrer Mutter für Sie so abschreckend, auch für ihr eigenes Leben, dass sie, was Alkohol, Drogen angeht, niemals gefährdet sein werden in ihrem Leben?
Im Gegenteil. Also solche Menschen wie ich sind absolut gefährdet. Wir sind mehr gefährdet dadurch, dass wir andere Lebensumstände haben, in denen wir aufwachsen. Ich hatte das Glück, dass mein Vater nicht süchtig war und mir das beibringen konnte, dass das, was Mama macht, schlecht ist. Hätte ich beide Elternteile als süchtig gehabt, würde ich sagen, wäre ich heute zu 98% wahrscheinlich selbst auf der Straße. Und so hatte ich ein anderes Bild, dem ich folgen konnte.
Frau Halbherr, wenn wir zurückgehen in Ihre Kindheit, das fing eigentlich erstmal vergleichsweise harmonisch an, insofern, es gab einen Vater, einen Handwerker aus der Schweiz, es gab eine Mutter mit Migrationshintergrund und schon mit reichlich Drogenerfahrung. Und die haben nun dafür gesorgt, dass es sie gibt, also dass sie auf die Welt gekommen sind.
Ich hatte das Glück, dass meine Mutter, als sie meinen Vater kennengelernt hat, sich von den Drogen losgesagt hat. Ich also weder Entzug noch irgendwelche Süchte im Mutterleib entwickelt habe und somit die ersten 4,5, 5 Jahre glücklich aufwachsen konnte und auch das Bild von einer Mama oder von einer Familie haben durfte und noch im Herzen habe, was das heißt.
Das bröckelte dann aber peu à peu, also die Auseinandersetzungen zwischen ihren Eltern nahmen zu und ihre Mutter verschwand dann immer mal tageweise, nächteweise. Welche Erinnerung haben Sie da als Kind dran?
Also was mir am bildlichsten Erinnerung ist, ist, dass sie das dass sie wie entfesselt gemacht hat ab dem Moment, wo ich den Kanülendeckel gefunden habe. Also ich habe mit fünfeinhalb einen Kanülendeckel gefunden und dem Papa gezeigt. Und da wird jetzt jeder sagen, gut, jetzt wird das Problem angegangen, man macht Entzug. Mhm. Nee, sie war wie entfesselt und sie ist dann immer öfters eben weggeblieben. Papa musste dann nachts sie suchen gehen, hat mir auf dem Telefon die R-Taste gezeigt, also die Wiederholungstaste, und hat gesagt, wenn du erwachst nachts und Angst hast, ruf mich an, ich bin da. Und so habe ich dann mit ihm telefoniert und er ist sie am Platzspitz suchen gegangen, hat sie manchmal gefunden, manchmal nicht.
Eine ganz, ganz üble, offene, damals offene Drogenszene in Zürich in den 80ern bis Anfang der 90er Jahre, wo ich irgendwo gelesen, bis zu 3000 Schwerstabhängige dort waren und gelebt haben zum Teil.
Die haben da gelebt, also die haben irgendwann, manche haben die Wohnung aufgegeben, manche haben sie verloren, weil das Geld halt wirklich in die Sucht investiert wurde. Da hat man auf dem Platzspitz gelebt. Also es gibt auch Fotos, da sehen Sie ganze Wohnwände, Sofas, alles Mögliche wurde dorthin transportiert. Man hat da mehr oder weniger schlecht gelebt, aber die Dealer haben diesen Ort natürlich genutzt, weil das Klientel war versammelt.
Und zu diesem Klientel gehörte auch Ihre Mutter, die was konsumiert hat alles?
Meine Mutter hat hauptsächlich Heroin, aber auch viel Kokain konsumiert, halt in dem Sinne, um nicht ganz down zu sein, um sich wieder ein bisschen aufzupeppen oder auch irgendwas zu schaffen, hat sie dann wieder Kokain genommen. Das war ein Kreislauf, sage ich jetzt mal. Also Heroin für die Sucht, Kokain, damit keiner merkt, dass sie Heroin genommen hat und dann die Wohnung putzt und so. Also das endlos Schleife, hin und her.
Woher hatte sie das Geld?
Das Geld hatte sie einerseits, als sie noch verheiratet waren, von meinem Vater. Sie hat sein Konto mehrmals geplündert, sie hatte eine Bankvollmacht. Sie hat dann die Großeltern betrogen, also hat gesagt, mein Vater hätte ihr kein Geld gegeben, um die Rechnung zu bezahlen. Oma gibt ihr das Geld nochmals, was sie vom Papa schon für Drogen ausgegeben hat, nimmt es wieder für Drogen und der Papa muss dann einen Monat später mit den Mahnungen in den Händen zur Oma und sagen, bitte bezahl, die hat das Geld nicht für Rechnungen ausgegeben. Ja. Danach die Prostitution.
Also es hat Phasen gegeben, da ist Ihre Mutter auf den Strich gegangen?
Vor allem, als ich mit ihr alleine gewohnt habe, hat sie angeschafft, ja.
Ja, wie war das für Sie als Kind? Was haben Sie davon mitbekommen?
Für mich war es ganz schlimm, weil ich wusste halt, Mama, erstens geht es ihr schlecht danach. Also sie braucht noch mehr Drogen, damit sie diese Gefühle wegbekommt. Sie ist dann total in sich gekehrt und redet mit mir, wie schlecht die Männer sind. Also sie hat mir ein schlechtes Männerbild vermittelt. Immer wenn sie sich abends schön gemacht hat und ich wusste, jetzt geht es ihr anschaffen, war das für mich ganz schlimm. Ich wusste nicht, kommt sie gesund nach Hause. Und auch Nuttenkind genannt zu werden, ist nicht so toll auf der Straße. Ne?
Zeit für Gespräche. SWR 1, Leute.
Die Kinder von drogensüchtigen Eltern, ein schwieriges und ein Stück weit auch ein tabuisiertes Thema. Darum geht's heute in Leute mit Michelle Halper, die biografisch gesehen mit dieser drogenabhängigen Mutter natürlich extrem betroffen war. Von daher auch vermutlich zwiespältige Gefühle, wenn Sie diesen Bowie-Titel da gerade gehört haben.
Also wie gesagt, musikalisch kann man nichts sagen. Es ist sicher, keine Macht der gute Sachen, aber ich finde es halt ziemlich schwierig oder es gefällt mir nicht, dass damals durch ihn das Heroin schick geworden ist. Also es auszusehen, Heroin schick auszusehen, eingefallene Wangen zu haben mit Knochen, die vorstehen, bleich zu sein, gewisse, wie soll man das sagen, Verlebtheit auch. Ja. Vorzuführen. Das alles hat dazu geführt, dass Menschen dachten, Heroin zu nehmen sei cool. Und das finde ich schlimm.
Hat David Bowie oder hat Bowie Musik im Leben ihrer Mutter eine Rolle gespielt?
Unter anderem auch. Also auch sie hatte Bowie gekannt und auch mal gehört. Sie war dann doch extremer ab und zu. Also Sex Pistols haben bei ihr doch dann die größere Rolle gespielt. Okay. Alles, was extrem ist. Dann aber auch Sachen wie James Brown. Sie war musikalisch sehr, wie als Mensch, sehr unterschiedlich. Also von tiefen düsteren Tönen bis zu eben David Bowie, Hero von One Days, war alles dabei bei ihr.
Hat Ihre Mutter eigentlich so eine ganz autistische Drogenkarriere gemacht? Oder wenn Sie sich an Ihre Kindheit zurückerinnern, gab es da auch andere Junkies, die da irgendwie im Wohnzimmer rumsaßen?
Also bei uns zu Hause, als ich mit ihr allein gelebt habe, war das selten der Fall, sondern wir sind dann ins Drogenhaus gegangen, haben dort auch ab und zu gelebt, weil wir keinen Strom mehr hatten, kein Wasser mehr hatten, weil das Geld halt nicht gereicht hat. Und so habe ich dann die verschiedenen, sage ich mal, Charakteren von Süchtigen kennengelernt. Mhm. Was sie alle gemein haben, waren oftmals frühe Missbrauchsgeschichten, frühe Leidensgeschichten. Und was ich bei ganz vielen gesehen habe, dass sie nie gelernt haben, dass wenn man ein Problem übersteht, eine schlechte Phase durchzieht, dass dann was Positives kommt. Mhm. Das waren Kinder, die sich nur Schlechtes gewöhnt sind und das Positive nur durch die Droge eigentlich wahrgenommen haben.
Auch Ihre Mutter hat als Kind keine Sicherheit und keine Liebe und keine Stabilität erfahren und keine Lösungsmodelle aufgezeigt bekommen für schwierige Lebenssituationen.
Richtig, also sie hat eigentlich, ich sage immer das Beispiel, wenn sie nach Hause kam und gesagt hat, ich werde missbraucht in der Kindergarten oder sonst wo auch, wurde sie noch geschlagen, weil sie ja lügt.
Mhm. Also, hat sie so als Kind erfahren?
Genau, sie hatte weder zu Hause noch sonst wo hatte sie einen Anhaltspunkt. Dann draußen war sie ja sowieso der Mischling. Sie war eines der ersten farbigen Kinder in den 60er Jahren in dieser Stadt, was sie auch wiederum mit schlechten Erfahrungen zusammengebracht hat.
Mhm. Diese zunehmende Verwahrlosung, die es ja auch gegeben hat in der Phase, als sie mit ihrer Mutter allein waren, so zwischen 10 und 13 Jahren, war das etwas, was sie einfach dann hingenommen hat? Oder gab es da auch noch Phasen, wo sie wenigstens versucht hat, den Schein aufrechtzuhalten?
Das versuchte sie immer. Und das ist ja auch, dazu muss ich sagen, eine Süchtige sieht ja nicht das Problem in der Sucht, sondern darin, dass es jemand merken könnte. Und deshalb war sie immer besorgt, wenn ein Besuch angemeldet wurde, Freunde anzurufen, die helfen zu putzen, oder sie hat sich genügend Kokain besorgt, um die Nacht durchzuputzen. Und dass es dann wieder einigermaßen ausgesehen hat, aber dann war dann kurz darauf, war dann wieder mehrere Wochen oder Monate das totale Chaos. Mhm. Und sie konnte sich einfach nicht mehr aus diesem Tief holen. Das hat man dann auch gemerkt. Also sie hat sich zugebunkert im Zimmer, ich konnte nicht rein. Oder wenn ich mit ihr im Zimmer gewohnt habe, durfte ich sie nicht angucken, musste mich abdrehen. Mhm. Dann war sie hat sich vor sich selber geschämt.
Platzspitz Baby, so heißt das Buch, das Michelle Halper, unser heutiger SWR1-Leutegast, geschrieben hat. Untertitel: Meine Mutter, ihre Drogen und ich. Es gibt ein paar Beispiele, die sehr anrührend sind in diesem Buch, wo Sie sozusagen sich nochmal in diese Rolle als Kind zurückversetzen und schildern, was Sie damals erlebt haben. Wir fangen mit Ihrem Vater an, der ja die ersten Jahre noch in dieser Wohnung war. Da gab es ja noch diesen Familienverbund. Der hat sich mal im Badezimmer verbarrikadiert und gedroht, sich zu erschießen. Warum?
Meine Mutter war zum x-ten Mal wieder abgehauen, kam dann zurück, war völlig auf Drogen, hat alle terrorisiert. Zu Hause war es alles im Elend, also alles schmutzig. Er hatte kein Geld mehr. Sie hat zudem, dass sie den vollen Monatslohn abgehoben hat, hat sie das maximale Minus noch gemacht auf der Bank, ohne dass die Monatsmiete oder sonst was für die Wohnung bezahlt gewesen wäre. Und dann hat er einen Kurzschluss gehabt, hat das gemacht und hat dann aber, wie er sagt, er wird es nicht machen. Er hat gemerkt, das ist keine Lösung.
Dann sind Sie mit ins Spiel gekommen als Kind?
Ich habe vor der Türe geweint. Ich weiß nur noch, dass ich gedacht habe, ich habe noch nie so eine Angst gehabt in meinem ganzen Leben. Erst als ich erfahren habe, dass vor 3 Jahren habe ich erfahren oder vor 4 Jahren, dass Papa Krebs hatte, vor ein paar Jahren. Und da kam diese Angst wieder. Einfach diese Angst, die einzige Person in meinem Leben zu verlieren, die mir wirklich Sicherheit gibt, die ich für mich haben will, die ich nicht gehen lassen möchte. Mama hätte ich gehen lassen, wenn sie mir gesagt hat, ich mag nicht mehr, aber das war schlimm.
Es gab auch mal einen Hund in Ihrem Leben, an dem Sie sehr gehangen haben, aus sehr verständlichen und nachvollziehbaren Gründen. Und irgendwann war der weg. Warum?
Das war ich, als ich mit Mutter schon alleine gewohnt habe und der Beschaffungsstress Ausmaße angenommen hat, wo jeder Franken gezählt hat, hat sie mir den Hund zuerst geschenkt. Und ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später kam ich von der Schule nach Hause und der Twister hat mich nicht abgeholt. Das war schon mal komisch. Ich kam zu Hause an, er war nicht da. Und dann das Plätzchen war leer und sie sagt halt, ja, du hast ihn nicht ausgeführt. Mhm. Und sowieso, er kostet auch zu viel Geld. Mhm. Dabei ausgeführt habe ich ihn immer, er war immer mit mir dabei. Er kam sogar zur Schule und ich konnte ihn nach Hause schicken. Also ich konnte sagen, Twister, los nach Hause. Und er ist ab nach Hause und hat gewartet. Also es war der liebste Hund und für mich auch ein Partner. Wenn ich nachts Drogen kaufen gehen musste für sie, ich musste keine Angst haben durch den Wald. Er war immer dabei und er hat gebellt wie verrückt, wenn einer mir zu nahe kam. Also er hat mich auch beschützt. Es war Freund und Beschützer, der mir da wieder weggenommen wurde.
Sie mussten für Ihre Mutter Drogen kaufen?
Ja.
Wie alt waren Sie da?
Ganz unterschiedlich, zwischen 9 und 12 Jahren, 12,5 bis 13. Das war dann,
wo kauft ein 9-jähriges Kind Drogen?
Im Drogenhaus, im Stadtbekannten, also eine Kleinstadt, Dorf, größeres Dorf, Kleinstadt, wo es ein Haus gab, da hat man diese Leute halt sein gelassen. Da war 2 Dealerpärchen drin, ein kontergangbehinderter Mensch noch, der Alkoholiker war und das Ganze auch unterstützt oder jeden Fall nicht kritisiert hat. Da konnte ich dann hingehen und mir diese Drogen holen.
Und eine weitere und damit auch letzte, ganz, wie ich finde, schreckliche Situation. Als Kind kriechen Sie durch die inzwischen zugemüllte Wohnung, suchen für die Mutter Päckchen mit weißem und mit braunem Pulver. Und weil Sie dann, was die Farben weiß und braun angeht, Heroin und Kokain miteinander verwechseln, schlägt Ihre Mutter Sie.
Ich wollte ihr halt helfen, weil sie hatte Entzugserscheinungen, es ging ihr sehr schlecht, sie war schon kurz davor zu erbrechen und ich wusste, sie wurde ja auch immer wütend, weil sie sich dann nicht spritzen konnte, weil sie zuerst dann eine größere Dosis brauchte, um durch die Nase oder so zu konsumieren, weil sie erst dann wieder ruhig genug war, um zu spritzen. Und dann habe ich gedacht, ich muss schnell machen, ich muss suchen und habe ein Säckchen gefunden, wirklich mit noch viel Pulver drin und sage, Mama, hier, guck, das reicht, aber es war halt weißes Pulver, es war Kokain. Und das macht
falsche
ja eigentlich
Entscheidung.
Genau. Und dann hat sie mich geschlagen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden.
Frau Halbherr, Sie haben eine wahrhaft albtraumhafte Kindheit letztlich überlebt, mit oder trotz einer schwerst drogenkranken Mutter, mit der Sie vor allem die Jahre zwischen 10 und 13 letztlich allein gelebt haben. Sie haben es irgendwie hingekriegt, Sie haben die Schule dann fertig gemacht.
Ja, also das war, dass ich die Schule wirklich fertig gemacht habe, das lag daran, dass ich dann zu Pflegeeltern kam mit 13. Aber diese 3 Jahre, in denen ich bei ihr war, war wirklich, die Schule war Nebensache. Also es war für mich eine Insel, wo ich hinflüchten konnte. Die diente aber nicht zum Lernen, diese Insel diente dazu, mal Abstand von zu Hause zu haben. Und dementsprechend wurden meine Noten dann auch schlechter.
Wer wusste denn in dieser Schule dann Bescheid über ihr eigentliches Leben? Die Mitschüler, die Lehrer, der Rektor?
Alle, aber auf einem anderen Niveau. Also die Lehrer, der Rektor, die wussten vom Drogenproblem von meiner Mutter. Die Schüler, die wussten, dass was mit der Mama von der Michelle nicht stimmt.
Ja.
Also jeder auf seinem Niveau hat was gewusst. Und
hat sich irgendjemand verantwortlich gefühlt, da mal nachzugucken, wie es Ihnen als
Gegenteil.
Kind geht?
Also man hat mich denunziert. Ich war bei einem Lehrer, der hatte was gegen Mischlinge, gegen farbige Menschen, ganz klar. Ich bin dann zu ihm gegangen nach einem Mittwochnachmittag, wo ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe und sage, Entschuldigung, ich muss mir was zu essen suchen. Ich habe wirklich den ganzen Nachmittag zu essen gesucht. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin wirklich ehrlich und gerade auf den zugegangen. Ja. Der hat meine Mappe genommen, auf den Boden geschmissen und gesagt, interessiert mich nicht, typisch Neger, die lügen immer. Und hat mich dann in eine Sonderklasse stecken wollen. Zum Glück musste ich den Lehrer wechseln, kam in eine Kleinklasse, weil ich nicht, wie er sagte, dumm war, sondern hyperaktiv. Ich hatte ADHS und kam in eine Kleinklasse mit einem super, super Lehrer, der sich wirklich gut um mich gekümmert hat.
Was ist mit anderen? Also ich meine, wenn Sie haben vorhin erzählt, mit 9 Jahren müssen Sie für Ihre Mutter Drogen einkaufen gehen. Irgendwann läuft man ja auch mal der Polizei über den Weg. Hat sich die Polizei irgendwann mal gekümmert? Irgendein Jugendamt?
Also es ist ja so eben, wie Sie sagen, es hat noch andere Kinder gehabt, die das ähnlich erlebt haben. Es gab explizit eine Situation, wo ich der Polizei in die Augen geguckt habe. Das war im Zürcher Langstraßenviertel, da war ich 10 Jahre alt circa. Da hat mich Mutter in der Nähe eines bekannten Dealerhauses abgestellt, morgens um 12:30 circa. Das war der letzte Zug, der noch hin ist. Ist Drogen holen gegangen und die Polizei fährt vorbei, so einen Kastenwagen, und guckt mich an und ich habe zurückgeguckt, weil ich gedacht habe, er hilft mir, was soll ich denn, ich kann mich nicht bewegen, wenn ich mich bewege und die sieht das von dem Fenster aus, ich bin tot, helft mir, ich stehe hier alleine. Die sind vorbeigefahren. Das Einzige, was auf mich geguckt hat, war eine Prostituierte, die gefragt hat, ob sie ein bisschen bei mir stehen bleiben soll.
Dieses vollkommene oder erdrückende Gefühl von Hilflosigkeit, mit dem man ja letztlich dann klar kommen muss, ob man will oder nicht. Es hat in dieser ganzen Zeit niemand gegeben, den Sie sich auch anvertrauen konnten oder der für Sie eine Art von Halt oder Sicherheit war?
Also anvertraut habe ich mich natürlich meinen Freunden aus meiner, wie man so schön sagt, Peer Group, weil wir hatten alle ähnliche Eltern. Also die einen hatten Alkoholiker-Eltern, andere, die schlugen einfach. Wieder andere waren auch Junkie-Eltern und da hat man sich untereinander vertraut. Man hat die Worte nicht wirklich ausgesprochen, aber wenn einer geweint hat, wusste man, was los ist. Und da hatte man schon eine Bindung. Und das war auch für mich ganz, ganz wichtig, dass diese Leute für mich immer noch heute auch da sind, weil das Wissen, dass man miteinander kämpft, gegen diese schwierige Zeit verbindet.
Diese schrecklichen Jahre als Kind mit einer drogenabhängigen Mutter. Irgendwann sind Sie in eine Pflegefamilie gekommen, da waren Sie 13 Jahre alt. 3 Jahre waren Sie, glaube ich, dort.
Hat richtig,
auch nicht so gut funktioniert, weil es das andere Extrem war.
Ja, genau. Ja. Also es war von überhaupt keinen Regeln und man kann alles machen und moralisch gesehen quasi ist alles erlaubt. Zum anderen Extrem, wo halt Religion in dem Sinn fanatisch ausgelebt wurde. Mhm. Also mir wurde komplett alle äußerlichen Insignien aberkannt. Es gibt dazu einen pädagogischen Ansatz, der sagt, solche Kinder, wie ich eins war, muss man zuerst brechen, also ihnen alles absagen, um ihre Persönlichkeit nach eigenen Interessen neu aufzubauen.
Ja.
Steinzeitpädagogik. Es war aber damals noch gang und gäbe, also es war 1998.
Wahnsinn.
Und ja, leider. Und ich wurde dann wirklich auch getrimmt. Also
okay.
Ich war schlecht, ich war das Kind von einer Hure und von einem Gottlosen.
Mein Gott.
Hat man mir am Tisch gesagt.
Und sind dann aus dieser Pflegefamilie dann wieder rausgekommen und haben es dann irgendwie allein geschafft. Sie haben eine Ausbildung gemacht zur Dentalassistentin,
ja,
also Zahnarzthelferin. Arbeiten in diesem Beruf jetzt nicht mehr, weil...
Weil mir 2 Sachen fehlten. Einerseits die Menschlichkeit, also man hat immer mehr Zeitdruck, man hat nicht mehr eine halbe Stunde, sondern eine Viertelstunde für einen Patienten. Das war der Hauptgrund, warum ich den Beruf gelehrt habe, das Menschliche, Medizinische. Und das andere ist, die Entlöhnung war für mich nicht in dem Sinne so, dass ich meine Schulden von früher hätte abbezahlen können, weil ich hatte eine Ausbildung gemacht, habe alleine gewohnt, habe nach der Ausbildung keine Stelle mehr gefunden und das Schweizer Gesetz besagt, dass wenn man unter 25 ist und nach der Ausbildung keinen Job hat, dass man zum Elternzeit zurück muss. Und ich habe in derselben Stadt wie Mutter gewohnt und das hieß, entweder gehen Sie zur Mutter zurück oder wir geben Ihnen kein Geld. Oder weniger Geld. Und dann habe ich mich geweigert, zur Mutter zu gehen und habe Schulden gemacht, einfach um nicht nochmal zu ihr zurück zu müssen, weil ich habe überlebt, ich wollte das Risiko nicht nochmal eingehen. Und somit hat sich das dann so ergeben, dass ich eigentlich von Beruf zu Beruf mich immer weitergebildet habe und das aber auch als Chance war.
Sie haben dann 2 Sachen gemacht. Sie haben einmal Ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben, beziehungsweise es hat eine Autorin gegeben, die das mit Ihnen zusammen gemacht hat.
Die Franziska K. Müller, genau. Okay. Das war die perfekte Partnerin dafür.
Und dann haben Sie natürlich auch festgestellt, ich bin, weiß Gott, kein Einzelkind. Es gibt ganz viele Kinder, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, Österreich, sonst wo, die ähnlich unter ähnlich erbärmlichen Bedingungen groß werden mussten wie ich selbst.
Genau, also die Statistikzahlen, die haben mich sehr erschreckt. 4.000 circa in der Schweiz, 40.000 bis 60.000 in Deutschland. Und das Schlimmste ist, Alkohol ist ja da nicht mal mit drin. Also die legale Droge, Alkoholismus, Alkoholsucht, das sind nochmal Tausende von Kindern, die einen Horror erleben. Ich sage immer, es kommt für das Kind nicht drauf an, ob die Mutter oder Vater an der Flasche oder an der Nadel hängt. Sondern die Erziehung oder das Kind ist nicht mehr oberste Priorität, das ist die Droge, die gewinnt.
Ja. Haben Sie auch dann Reaktionen von Leuten bekommen, um hinterher zu sagen, mein Gott, da ging es mir ja noch fast gut?
Beides. Also ich habe Reaktionen bekommen, wo mir Leute schreiben, ach, ich bin ähnlich aufgewachsen, aber ich hatte immer zu essen, meine Mama war süchtig. Andererseits aber auch Geschichten, wo ich sagen muss, um Himmels Willen, wie kann man das überleben? Also das ist ganz klar, ja.
Sie haben diese Kindheit und Jugend mit der drogenabhängigen Mutter überlebt und überstanden, haben, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, kein Kontakt mehr mit ihr. Die Mutter lebt nach wie vor mit Anfang 50, HIV-positiv in einem Drogenprogramm und ich glaube auch mit ersten Anzeichen von Demenz.
Genau.
In der Schweiz.
Ja, also die Demenz ist etwas, das merke ich halt schon, als wir vor einem halben Jahr noch Kontakt hatten und sie sagt mir 2-mal den falschen Namen. Also so schlimm
okay.
ist es.
Sie selbst haben, wenn ich das so formulieren darf, auf eine bemerkenswerte und bewundernswerte Art und Weise es geschafft, sich ein eigenes Leben überhaupt erst aufzubauen. Da gab es ja niemanden, der Sie richtig darin unterstützt hätte. Und ein Stück weit sind Sie, glaube ich, jetzt beruflich auf so einem Weg, denen zu helfen, denen Ähnliches widerfahren ist wie Ihnen selbst.
Genau, also ich darf zum Glück seit Ende Januar auch durch mein Buch und durch die vielen Menschen, die dadurch hellhörig wurden, werde ich angerufen oder angeschrieben, wenn Problemfälle da sind, darf mich denen annehmen und durch ein Netzwerk, das ich mir aufbauen konnte mit Behörden, also Chefs der Behörden, die mich sehr gut angenommen haben und froh sind um meine Arbeit zusammensetzen und Lösungen suchen.
Was war der letzte Fall, wo Sie helfen konnten?
Der letzte Fall war eine Kinder, bei euch heißt das Kindertagesstätte.
Ja.
Ja, genau. Wo Kleinkinder sind und da ging es um einen Elternteil, der hat das Kind vernachlässigt, geschlagen, auch andere Mitarbeiter in dem Sinne terrorisiert und man hat schon Meldung gemacht, wusste aber nicht wohin, wie vorgehen etc. und ob das wirklich ein Fall ist, wo man eingreifen sollte und ich bin halt da hingekommen, habe mir die Mutter angeguckt.
In die Kindertagesstätte?
Genau, in die Kindertagesstätte, habe mir die Mutter und die Kinder angeguckt, habe mit denen gesprochen und habe dann dem Chef der zuständigen Behörde Meldung gemacht. Der hat gesagt,
Was haben Sie da gemeldet?
Das heißt, der Umstand wird gemeldet, meine Beobachtungen, ich gebe hier keine Weisungen, sondern Empfehlungen. Also ich sage einfach aus meiner Sicht, mit meiner Erfahrung, würde ich hier etwas machen oder nicht. Und dann liegt es immer noch an der zuständigen professionellen Behörde, die da mit Pädagogen und alles Möglichen vorhanden sind, den Entscheid dann wirklich zu fällen und
Sie machen so eine Art Erstbeobachtung und haben jetzt in diesem Fall, glaube ich, auch festgestellt, dass diese Mutter ganz eindeutig auf Drogen war, oder?
Das war ein anderer Fall, ja. Ich habe einen anderen Fall, das war eine andere Mutter, habe ich gesehen. Da waren die Mitarbeiter nicht sicher, ob die noch ein Drogenproblem hat. Und ich habe sie halt gesehen und von eins zu eins gesehen, dass da noch eins ist.
Ja.
Habe aber auch gemerkt, dass die Mutter total therapiewillig ist und habe dann geholfen, dass man da etwas macht, weil es gab da andere Situationen im familiären Umfeld, die sie davon abgehalten haben. Nun konnten wir uns zusammensetzen und merken, doch, das ist ein Problem, aber sie will was machen und jetzt machen wir was und der Kleinen geht's besser.
Therapiewillig war ihre eigene Mutter, zumindest in einer bestimmten Phase ihres Lebens auch. Wie viele Entzugsversuche hat's gegeben?
Ach, ganz viele. Ich glaube, zählen kann man die nicht, nur leider hat sie nach dem Entzug halt nie eine Langzeittherapie gemacht. Also sie ist frisch vom Entzug wieder in die Welt herausgekommen und ich sage immer, auch viele gesunde Menschen haben manchmal Mühe mit der Welt und mit dem, was sie erlebt haben. Wie sollen Süchtige frisch nach dem Entzug ins Leben zurück und von sich erwarten, dass er funktioniert? Und das hat sie immer getan. Also sie wollte mich nicht ein Jahr, zwei gehen lassen, um dann zusammen wieder leben zu können nach ihrer Therapie. Sie sagte immer, ohne mein Kind will und kann ich nicht mehr leben. Also sie hat das gar nicht gesehen, dass sie uns die Zeit stiehlt, indem sie nicht...
Seit 15 Jahren gibt's aber diese Tochter-Mutter-Verbindung in dem Sinn nicht mehr, dass sie zusammenwohnen, weil sie ja mit 13 Jahren da rausgekommen sind. Hatte danach ihre Mutter noch irgendwelche Träume oder Hoffnungen oder hat sie sich im Prinzip in ihr Schicksal und in ihr Leben gefügt?
Das ist eine gute Frage, weil das habe ich mich selbst oft gefragt. Hat sie sich aufgegeben, nachdem ich weggekommen bin? Weil sie hat noch einen kurzen Entzug gemacht gehabt, war dann auch in so einem Zentrum, Maßnahmenzentrum für 6 Monate, wo ich gedacht habe, Mama schafft es. Vielleicht, wenn ich 16 bin, gehe ich zu ihr zurück und wir leben wieder zusammen. Nee, es war nicht so. Sie hat kurz darauf den Unfall mit einem Zug gehabt, wurde angefahren und wieder süchtig.
Sie haben es für sich überstanden. Sie haben, kann man es so formulieren, jetzt auch nach dieser Drogenkindheit, weil die Mutter eben drogenabhängig war. Sie haben auch sowas wie Selbstwertgefühl, innere Stabilität entwickelt im Laufe der Jahre?
Im Laufe der Jahre das wiedergefunden, ja. Also mein Selbstwertgefühl war natürlich ganz weit unten. Auch innere Stärke war etwas, das ich erst erkennen musste. Also wenn ich nach der Ausbildung oder nach der Arbeit nach Hause gekommen bin, war das für mich immer so, und jetzt? Für was mache ich das alles? Bis ich gemerkt habe, dass ich da sitze und gearbeitet habe und ein Leben habe, heißt, dass ich stark bin. Das musste ich mir erst sagen und bewusst werden.
Was war im Rückblick am schlimmsten für Sie? Die Gleichgültigkeit der Mutter, die Nichtliebe?
Die Nichtliebe.
Ja.
Die Nichtliebe. Also ich sage jetzt mal, jede Mutter oder jeder Vater, der ein Suchtproblem hat oder der auch ein Kind hat mit Suchtproblemen, es ist ja die gleiche Liebe. Die wissen, dass... Wenn eine Sucht da ist, ist sie da, aber nicht daran arbeiten wollen und somit die Liebe komplett aufgeben. Das ist ja eine aktive Aufgabe der Beziehung, der zwischenmenschlichen. Ja. Das war für mich am härtesten. Und ich habe heute noch Mühe damit, auch Gefühle oder Vertrauen oder Liebe zuzulassen.
Und parallel dazu die Gleichgültigkeit der anderen, die einfach weggucken. Sie haben es vorhin an Ihrem eigenen Beispiel erzählt. Lehrer, die sich nicht wirklich gekümmert haben, Behörden, die nichts angegangen ist.
Das ist alles, sind das Mitspieler, sage ich jetzt mal, gegen Zusammenspieler sogar teilweise. Die hätten diese Situation, diese, was für mich am schlimmsten war, nämlich diese Lieblosigkeit, hätten sie ändern können, haben nicht. Sie haben ihre Möglichkeiten nicht voll ausgeschöpft, sei es nun aus Angst vor Kompetenzüberschreitung oder aus Angst vor meiner Mutter, die mit Tod gedroht hat, mit erweitertem Suizid oder allen möglichen Sachen. Also die Frage, warum, die plagt mich so, die mag mich heute noch.
Sie haben ja ganz viele Erfahrungen jetzt auch gemacht mit anderen oder haben die Lebensgeschichten anderer Betroffener gehört. Ist das so ein gleichbleibender roter Faden, also die Nichtliebe der süchtigen Eltern auf der einen Seite und die letztlich Gleichgültigkeit der Behörden auf der anderen?
Ist überall ein bisschen gleich und viele Eltern glauben mir das dann nicht und sagen, ich liebe doch mein Kind, ich sage es mir auch jeden Tag, da sage ich, Liebe wäre die Sucht zu beseitigen wollen, also wenigstens sich Mühe zu geben, nicht mehr süchtig zu sein, eine Therapie zu machen, und solange das der Elternteil nicht macht, fühlt sich das Kind nicht geliebt.
Und bei diesem Kind kommt noch eins dazu, die Schuld suchen Kinder ja oft auch bei sich selbst, obwohl Klar. sie null Schuld haben. War es bei Ihnen auch so?
Das war bei mir auch so. Teilweise ohne, dass man mir was gesagt hat. Andererseits kennt man auch die Sprüche von Süchtigen. Wegen dir muss ich jetzt wieder Drogen nehmen, hat mir auch die Mutter gesagt. Also, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe und zum x-ten Mal zu spät nach Hause gekommen bin, hat sie mir eine Ohrfeige verpasst ins Drogenhaus, hat sich was geholt, hat sich einen Schuss gesetzt von mir und hat gesagt, ist es das, was du wolltest? Bist du zufrieden? Also, Schuldzuweisungen zu machen, damit ich mich dann besser verhalte als Kind. Das gibt es oft, nicht nur bei mir.
Aber das Schöne, Frau Halbherr, das wird Ihnen in Ihrem Leben nie mehr passieren.
Ja,
wünsche ich Ihnen zumindest.
Danke vielmals.
Und ich sage nochmal, das Buch, das Sie geschrieben haben, Platz, Spitz, Baby, Bezug nehmend auf diese damalige Drogenszene in Zürich, weil auch ein paar Hörer das nochmal wissen wollten. Alles Gute.
Vielen Dank.
SWR 1, Leute, der Radiotalk. Werktags von 10 bis 12 in SWR 1.